Guten Tag miteinander, freut mich, dass ich hier bei euch sein kann. An Ostern, Auferstehung, unser Herr ist auferstanden, das ist eine großartige Tatsache, dass Jesus leiblich auferstanden ist. Dazu werde ich gleich noch was sagen, aber ich soll mich ja noch ein bisschen vorstellen, das ist immer schwierig, wenn man sagt, ja, du kannst noch was zu dir sagen. Also es gibt immerhin einige Verbindungen zu Breitenbach, noch verwandtschaftliche, aber eine besondere Verbindung ist für mich Marianne und Martin Gerber, weil wir uns aus Zürich kennen, schon viele Jahre und viel miteinander zusammengearbeitet haben als FEG Zürich Helvetiaplatz und die FMG Zürich Elim. Und mittlerweile arbeiten wir so intensiv wie noch nie zusammen, weil wir haben uns als Gemeinden zusammengeschlossen und sind jetzt eine FMG geworden. Deshalb bin ich jetzt auch plötzlich auch in FEGs unterwegs zum Predigen. Das ist die Verbindung und dadurch habe ich dann auch noch Gabriel und Claudia Pfeiffer kennengelernt, die auch bei uns ein- und ausgegangen sind und jetzt sind sie ausgegangen, das heißt, sie sind ausgewandert. Und dann haben wir noch am Anfang der Pandemie hatten wir noch so eine virtuelle Verbindung miteinander, weil da habt ihr euch ein-, zweimal bei unserem Livestream angeschlossen und dann habt ihr euch, glaube ich, verselbstständigt oder so. Genau. Ich bin verheiratet schon einige Jahre, wir haben 3 Kinder. Die meisten, die kennen eher meine Töchter als mich und meine Frau, das ist Salome und Sarah. Die sind in Adonia sehr aktiv und ich wurde jetzt auch schon gefragt, als ich reingekommen bin, ob das meine Frau sei. Nein, das ist meine Tochter, also das, so eine junge Frau habe ich dann doch wieder nicht. Genau. Ich habe studiert in Deutschland, in der Freien Theologischen Akademie in Gießen. Jetzt heute heißt die Freie Theologische Hochschule. Und wir sind fast 30 Jahre, habe ich in Zürich in derselben Gemeinde gearbeitet. Es ist eine schöne Vorstellung, einen verstorbenen Freund, seinen Ehepartner oder sein Kind durch eine Auferweckung wieder zurückzubekommen. Aber so etwas Großartiges werden wir nicht ernsthaft erwarten, denn wir haben noch nie erlebt, dass jemand, der schon länger tot war, ins Leben zurückkehrte, obwohl wir es uns wünschten. Gott könnte so etwas tun. Und er tat es bei ganz wenigen Menschen. Und die bedeutungsvollste und mit Abstand allerwichtigste und besondere Auferweckung ist die Auferweckung von Jesus. Die Auferweckung von Jesus ist die Voraussetzung, dass wir uns mit dem Schöpfer versöhnen können. Jesus starb am Kreuz für unsere Schuld, hat er bezahlt. Wir hätten diese Strafe auf uns nehmen müssen. Und durch seine Auferstehung wurde dieser Schuldenlast sozusagen in Kraft gesetzt. Ohne Auferstehung wäre er kraftlos. Wir blieben tot. Die Auswirkung wäre nicht groß. Wäre Jesus nicht auferstanden, würde uns die Vergebung der Schuld eigentlich gar nichts nützen. Denn dann wäre der Tod, die Folge der Sünde, nicht besiegt worden. Der Tod wäre der Tod, hätte die Macht behalten. Die Erlösung ist nur möglich, wenn Jesus auferstanden ist. Der Apostel Petrus sagt zu diesem Plan Gottes Folgendes. Vor der Erschaffung der Welt war Jesus Christus als Opferlamm ausersehen. Und jetzt, am Ende der Zeit, ist er euretwegen auf dieser Erde erschienen. Durch ihn habt ihr zum Glauben an Gott gefunden, der ihn von den Toten auferweckt und ihm Macht und Herrlichkeit verliehen hat. Und deshalb ruhen jetzt eure Vertrauen, eure Hoffnung auf Gott, weil Jesus auferstanden ist. Es ist die Hoffnung, dass wir einmal selber auferstehen werden. Wir vertrauen Gott, dass er das tun wird, was er uns versprochen hat. Und wie es mit der Auferstehung vor sich gehen wird, erklärt Paulus den Christen in Korinth, übrigens ein gutes Kapitel, das sich eignet, an Ostern zu lesen, ist das Kapitel 15 im 1. Korintherbrief. Da sagt er zuerst, ist Christus auferstanden? Das ist die erste, quasi der Beweis dafür, dass es eine Auferstehung gibt. Dass Auferstehung möglich ist. Und es wird eine zweite Phase der Auferstehung folgen. Als nächstes werden, wenn Jesus wiederkommt, die auferstehen, die zu ihm gehören. Also dann werden wir alle folgen, ob wir dann leben oder schon tot, schon gestorben sind. Wir werden dann alle miteinander, werden wir auferstehen, wenn wir gestorben sind, oder wir werden verwandelt werden, wenn wir noch hier auf dieser Erde sind. Wenn Jesus wieder auf die Erde kommt, darauf warten wir Christen, werden alle Menschen miteinander auferstehen, die Jesus nachfolgen. Das ist unsere Hoffnung. Das nächste große heilsgeschichtliche Ereignis, das wir erwarten, ist die Wiederkunft Jesu, und das ist schon seit 2000 Jahren so. Das ist das nächste große heilsgeschichtliche Ereignis, das vorhergesagt ist. Wir sehen, im christlichen Glauben ist die Auferstehung von Jesus kein unbedeutender Nebenschauplatz. Sie gehört zum Kern des christlichen Glaubens. Wäre Jesus nicht auferstanden, wäre unser Glaube absolut bedeutungslos. Paulus sagt es ganz drastisch. Er sagt nämlich, wenn Jesus nicht auferstanden ist, also Luther übersetzt ein bisschen drastisch, lasst uns fressen und saufen, denn morgen sind wir tot. Dann können wir alles wegwerfen. Dann wird alles bedeutungslos. Dann machen wir hier einfach religiöse Übungen. Aber es hat keine Bedeutung. Es ist kein Nebenschauplatz. Und es ist entscheidend, ob Jesus leiblich auferstanden ist oder nicht. Ob das ein historisches Ereignis ist oder nicht. Es geht nicht um eine Idee der Auferstehung oder der Neubelebung des Lebens. Es ist nicht egal, ist Jesus aus dem Grab gekommen oder nicht. Es ist entscheidend, ist er nicht aus dem Grab gekommen. Dann können wir jetzt gleich Schluss machen. Dann können wir das Gebäude verkaufen. Dann können wir unsere Bibeln verbrennen. Es ist wirklich dann absolut bedeutungslos. Und deshalb ist die Auferstehung viel wichtiger, als man denkt. Und es ist nicht egal, ob wir davon ausgehen, ob Jesus leiblich auferstanden ist oder nicht. Es ist entscheidend. Wir sehen, der christliche Glaube, im christlichen Glauben ist die Auferstehung von Jesus von fundamentaler Bedeutung. Und auch wenn die Auferstehung so bedeutend ist, mag es dem einen oder anderen vielleicht doch Schwierigkeiten, sich das vorzustellen, dass das überhaupt möglich ist. Die Jünger von Jesus konnten sich das erstaunlicherweise auch nicht so vorstellen. Warum ich das erstaunlich finde, dass sie sich das nicht so vorstellen konnte, darauf komme ich dann noch zu sprechen. Jedenfalls glaubten sie den Frauen nicht, die ihnen erzählten, dass sie das leere Grab gesehen hätten, Jesus nicht mehr da sei. Sie hielten das alles für leeres Gerede, glaubten ihnen nicht. Frauengeschwätz, haben sie gedacht, Geplapper, Fantasieren. Aber immerhin rannte Petrus und Johannes zum Grab, um sich zu vergewissen, ob es vielleicht doch stimmen könnte, was die Frauen sagten, und ja, das Grab fanden sie leer. Es dauerte seine Zeit, bis alle Jünger davon überzeugt waren, dass Jesus tatsächlich auferstanden war. Und Thomas, einer der Jünger, kam als letzter zur Überzeugung, das ging so. Thomas, auch Zwilling genannt, einer der 12, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen, ich muss meine Finger auf die durch, durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten: Friede sei mit euch. Dann wandte er sich Thomas zu: Leg deine Finger auf diese Seite hier und zieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reich deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm: Mein Herr und mein Gott, mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte: Jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Es war Sonntag, als Jesus früh am Morgen auferstanden war. Am Abend besuchte er seine Jünger, einer fehlte jedoch. Thomas, auch Zwilling genannt, einer der 12, war nicht dabei gewesen. Keine Ahnung, wo Thomas war, jedenfalls hatte er etwas Großartiges verpasst. Begeistert berichteten ihm die Jünger von dieser unglaublich beeindruckenden Begegnung mit Jesus, wie er plötzlich in ihrer Mitte stand, obwohl alle Türen verschlossen waren, wie sie erschraken und Angst hatten, weil sie zuerst meinten, sie sähen einen Geist, doch dann hätte Jesus gesagt: Warum seid ihr so erschrocken? Und wie kommt es, dass solche Zweifel in euren Herzen aufsteigen? Jesus zeigt ihnen seine Wundmale und meinte, ein Geist hätte kein Fleisch und keine Knochen wie er. Und als sie endlich begriffen hatten, dass Jesus vor ihnen stand, platzten sie fast vor Freude. Misstrauisch hörte Thomas diesen Berichten zu. Denkt, wie soll das möglich sein? Wie konnte Jesus wieder leben, nachdem sein Körper dermaßen zerschunden wurde? Wie soll er zum Leben erweckt werden, wenn eine Lanze durch seinen Körper gestoßen wurde? Nein, ein Gekreuzigter wird nicht auferstehen. Das kann nicht sein und das kann ich einfach nicht glauben. Erst muss ich seine von Nägeln durchbohrten Hände sehen, ich muss meine Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich nichts. Die anderen Jünger mögen noch so begeistert sein, er glaubte das erst, wenn er Jesus mit eigenen Augen sieht und die Wunden sogar berühren kann. Nein, er wollte wirklich das ganz genau wissen. Und damit hatte Thomas den nicht schmeichelhaften Ruf des ungläubigen Thomas bekommen. Und in unseren Köpfen schwirrt er immer als dieser Ungläubige herum. Ich habe persönlich ein bisschen Mühe, vom ungläubigen Thomas zu sprechen, denn das finde ich ihm gegenüber offen gesagt nicht ganz so fair. Thomas war nämlich keineswegs ungläubig, im Gegenteil. Er war ein eifriger, hingebungsvoller Nachfolger Jesu. Als Jesus zur Familie des Lazarus reisen wollte, weil Lazarus gestorben war, befürchteten die Jünger, dass sie auf dem Weg dorthin, weil die Stimmung gegen Jesus schon ein bisschen aufgeheizt war, sterben könnten, getötet würden. Sie mussten damit rechnen, getötet zu werden, aber Jesus wollte trotzdem reisen. Und es war Thomas, der die Jünger zum Mitgehen motivierte. Er sagte zu ihnen: Lasst uns mitgehen, um mit ihm zu sterben. Er war bereit, mit Jesus zu sterben. Wer da von ungläubigen Thomas spricht, der tut ihm einfach Unrecht. Thomas war nicht ungläubig, sondern er wollte wissen und verstehen, was er denken und glauben soll. Er hielt nichts von einem blinden Glauben. Einmal sagte Jesus den Jüngern, kurz vor seiner Kreuzigung, er werde in das Haus seines Vaters gehen, das heißt in den Himmel, und dort die Wohnungen für die Jünger vorbereiten. Und er schloss seine Erklärung mit der Bemerkung, den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr ja. So. Nein, Thomas hatte keine Ahnung, von was für einem Weg Jesus gesprochen hatte. Er wollte verstehen, was Jesus meinte. Und er ergriff für die Jünger das Wort und sagte zu Jesus, Herr, wir wissen doch nicht einmal, wohin du gehst, wie sollen wir den Weg dorthin kennen? Wir haben keine Ahnung, erklär es uns bitte. Wir sehen, Thomas war ein mutiger und aufrichtiger Jünger, der bereit war, für und mit Jesus zu sterben. Thomas wollte aber wissen und verstehen, was er glauben soll und kann. Und deshalb konnte er erst glauben, dass Jesus auch verstanden war, wenn er ihn selber gesehen hat und sich vergewissern konnte, dass es keine Geisterscheinung war. Die anderen Jünger werden Thomas sehr gut verstanden haben, denn sie reagierten im Grunde nicht anders wie er, als Jesus ihnen zum ersten Mal begegnete. In Bezug auf die Auferstehung von Jesus waren alle Jünger Ungläubige. Das vergessen wir. Keiner der Jünger hat geglaubt, dass Jesus auferstanden ist. Sie haben es erst geglaubt, als sie ihn gesehen hatten und als sie die Wunden gesehen hatten. Erst dann. So sind eigentlich alle Jünger in Bezug auf die Auferstehung Ungläubige gewesen. Sie hielten die Nachricht der Frauen, dass Jesus nicht mehr im Grab liege, für einen schlechten Witz. Erst als Jesus in ihrer Mitte erschien und seine Wundmale zeigte, erst dann glaubten auch die anderen Jünger. Und deshalb konnten sie vermutlich Thomas besser verstehen, als wir denken, als er sagte, ich glaube es erst, wenn ich ihn sehe. Jesus hielt ihnen ihren Unglauben, die Jüngerschar, ist es hier die Rede, und ihre Uneinsichtigkeit vor und wies sie zurecht, weil sie denen nicht hatten glauben wollen, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Nicht einmal dann haben sie es geglaubt. Es war in dieser Situation waren alle Jünger ungläubig. Vermutlich hätten wir damals nicht anders reagiert. Es geht uns doch wie den Jüngern. Wir möchten für unfassbare Dinge greifbare Beweise. Das ist auch nicht schlecht. Denn Gott erwartet von uns nicht, dass wir unseren Verstand ausschalten und ihm unwissend und blind folgen. Das wäre eine komplett falsche Vorstellung über den christlichen Glauben. Gott hat uns ja einen Verstand gegeben und ein Gehirn geschenkt. Also will er doch zumindest, dass wir das verwenden. Weil der christliche Glaube unseren Verstand mit einbezieht, hat die Verkündigung des Evangeliums einen so hohen Stellenwert. Es geht eben nicht darum, religiöse Gefühle zu erzeugen, denn die Verkündigung richtet sich an unseren Verstand, beansprucht unser Denkvermögen. Der Apostel Paulus beschreibt es einmal so: Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Keine Gewehre, keine Panzer, nicht solche Waffen. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz. Es ist die Waffe der Verkündigung, dass wir die Gedanken der Menschen beeinflussen. Wer dann verstanden hat, um was es im christlichen Glauben geht, der wird dann natürlich auch Gefühle haben. Aber es sind nicht die Gefühle, die das auslösen, sondern es ist die Verkündigung. Wer jedoch meint, christlicher Glaube sei etwas für denkfaule Menschen, hat keine Ahnung vom christlichen Glauben. Es ist eben nicht egal, was und an wen wir glauben. Es ist nicht egal, wem ich mein Vertrauen schenke. So schrieb Paulus, der wegen seines Glaubens an Christus viel Negatives ertragen musste, darum muss ich auch dies alles erleiden, aber ich stehe dazu, denn ich weiß, wem ich Glauben geschenkt habe. Oder man kann es auch anders übersetzen. Ich weiß, wem ich vertraue. Ich vertraue niemandem blind. Ich weiß genau, wem ich vertraue. Und bin überzeugt, dass er die Macht hat, bis zum Tag des Gerichts sicher zu bewahren, was er mir anvertraut hat. Ich weiß, wem ich vertraue. Und gerade in unserer medienüberfluteten Zeit müssen wir lernen, kritisch zu beobachten und kritisch zu hören. Selbst im christlichen Umfeld ist es wichtig, zuerst zu prüfen, was gelehrt und behauptet wird, bevor wir einer Sache oder einer Überzeugung unser Vertrauen schenken. Grundsätzlich ist gegen die kritische Haltung des Thomas nichts einzuwenden. Doch in dieser Situation war das Misstrauen von Thomas falsch. Und warum das so ist, werden wir gleich entdecken. Eine Woche lang warten, müsst ihr euch das mal vorstellen. Seit einer Woche weiß Thomas, dass Jesus auferstanden ist, aber hat keine innere Gewissheit. Es geht es noch eine Woche lang, lebt er in dieser Schwebe drin. Die anderen haben Jesus gesehen, die sind alle happy und strahlen und er kann es noch nicht glauben. Dann kam Jesus nochmals zu ihnen und diesmal war Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Offensichtlich konnte Jesus mit seinem Auferstehungsleib durch Wände und Türen gehen. Es war nicht wie bei Lazarus, den Jesus vom Tod erweckte. Lazarus konnte dann auch nicht durch verschlossene Räume gehen oder verschlossene Räume betreten und er musste ja dann auch, ist dann sicher auch nochmal gestorben. Doch Jesus konnte das. Sein Körper wurde verwandelt. Wir sprechen vom Auferstehungskörper. Dieser Auferstehungskörper hat eine andere Qualität. Er unterliegt nicht mehr der Vergänglichkeit und deshalb sage ich gern, wenn ich am Grab eines Christen stehe, so ist die Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich mit diesem Auferstehungsleib. Die Auferstehung ist der Aufbruch in eine neue Dimension des Lebens. Und mit diesem Auferstehungsleib lief Jesus nicht einfach durch Wände und Türen wie ein Superman. Das ist eine falsche Vorstellung. Das war nicht ein Superman, der zack kommt hier und zack geht er durch die Türe und nichts kann ihm im Weg stehen. In der Bibel wird deutlich, dass wir die für uns unsichtbare Welt, dass die durchdrungen ist, was für uns sichtbare Welt durchdrungen ist von der unsichtbaren Welt. Wenn es Gott den Vorhang öffnen würde, was alles um uns herum ist, glaube ich, wir würden unglaublich staunen. Diese unsichtbare Welt ist wie ineinander verwoben. Und mit dem Auferstehungsleib konnte sich Jesus zwischen diesen beiden Welten bewegen. Und so lief Jesus nicht durch die Mauer und durch die verschlossene Tür hindurch, sondern er kam von der unsichtbaren Welt in die sichtbare Welt hinein. So einfach. Er ist zirkuliert zwischen diesen beiden, bis in beiden Welten. Also es war nicht ein Superman, sondern er konnte zirkulieren zwischen sichtbarer und unsichtbarer Welt. Jesus kam also zu den Jüngern und begrüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Jesus bringt Frieden. Er wollte damit seinen Jüngern die Angst nehmen, denn sie waren bestimmt wieder sehr überrascht. Und Jesus wandte sich zu Thomas und sagte, leg deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an. Reiche deine Hand her und leg sie in meine Seite. Thomas, jetzt kannst du dich vergewissern, dass ich kein Geist bin, sondern tatsächlich leiblich auferstanden bin. Sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas war überwältigt. Jesus wusste genau, was er sich wünschte, ohne dass er ihn fragen musste. Er zeigte ihm seine Wundmale. Und Thomas brachte nur noch die anbetenden Worte über seine Lippen, mein Herr und mein Gott. Mein Herr und mein Gott. Zentraler, zutreffender und eindeutiger könnte sein Bekenntnis nicht sein. Jetzt waren seine letzten Zweifel beseitigt. Jetzt war alles klar. Jesus ist Gott. Jesus ist Gott. Er stand nun tatsächlich gegenüber Gott, gegenüber dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Er sieht ihn mit seinen eigenen Augen. 3 Jahre lang war er mit Jesus unterwegs, aber so klar wie jetzt war ihm das noch nie. Jetzt begriff er endlich, was Jesus ihnen sagte und damals so geheimnisvoll klang, als Philippus Jesus bat, er möge ihnen zeigen, wer Gott ist. Und Jesus antwortete, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Ich stehe vor euch. Das war ihm damals noch nicht so ganz klar. Jesus ist Gott. Und mit diesem Bekenntnis von Thomas hat Johannes, der das Evangelium geschrieben hat, das Evangelium auf einen Höhepunkt gehievt. Auf dieses eine große Bekenntnis. Du, mein Herr und mein Gott. Das ist wie eine quasi die letzte Offenbarung, die hier Johannes in seinem Evangelium die Offenbarung auf den Höhepunkt bringt. Jawohl, das ist der Herr und das ist Gott. Und jetzt soll es allen klar sein, wer Jesus ist. Er ist mein Herr und er ist mein Gott. Und damit will Johannes uns Lesern herausfordern, uns diesem Bekenntnis anzuschließen. Das Bekenntnis des Thomas soll zu unserem persönlichen Bekenntnis werden. Und zum Schluss sagte Jesus zu Thomas noch etwas Wichtiges, wichtig für uns. Jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Thomas, du glaubst es, weil du mich gesehen hast und du meine Wunden betasten konntest. Ich werde jedoch diese Welt verlassen und deshalb werden mich die Menschen in Zukunft nicht mehr sehen können. Deshalb sage ich dir, glücklich schätzen können sich die, die mich nicht sehen und doch glauben. Eines müssen wir noch verstehen. Jesus erwartete von den Jüngern keinen Glauben wie der besseres Wissen. Jesus erwartete nicht, dass wir ihm Vertrauen schenken, ohne dafür eine Grundlage zu haben. Jesus beklagte den Unglauben seiner Jünger, weil sie hätten wissen müssen, dass er auferstehen wird. 3 Gründe. Die Jünger waren circa 3 Jahre mit Jesus unterwegs und waren Zeugen von mindestens 3 Totenerweckungen. Die Tochter des Jairus, der Jüngling von Nain und die spektakulärste in meinen Augen und eindrücklichste, die Totenerweckung von Lazarus, der schon 4 Tage im Grab lag. Und Lazarus wurde nur wenige Tage vor der Kreuzigung von Jesus erweckt. Die Jünger hätten wissen müssen, dass Gott Menschen erwecken kann. 2. hatte Jesus seinen Jüngern mindestens 3-mal gesagt, dass er auferstehen werde. Die letzte Ankündigung seiner Auferstehung war kurz bevor sie nach Jerusalem reisten, wo Jesus dann gekreuzigt wurde. Er sagte den Jüngern, die Juden werden den Menschensohn den Heiden übergeben, die Gott nicht kennen und damit die ihren Spott mit ihm treiben, ihn auspeitschen und schließlich kreuzigen. Doch 3 Tage danach wird er auferstehen. Mindestens 3-mal hat das Jesus in dieser Zeit den Jüngern gesagt, vermutlich mehr, aber 3-mal ist es niedergeschrieben. Übrigens wussten sogar die Feinde von Jesus, dass er das gesagt hatte. Denn die glaubten das noch mehr, denn die haben Soldaten ans Grab geschickt, um einen Toten zu bewachen. Wie krass ist denn das? Wer lässt schon einen Toten bewachen? Also die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Jesus ans Kreuz schrien, die haben sich erinnert, dass Jesus gesagt hat, dass er auferstehen wird, und sie wussten, wenn das geschieht, dann ist er in ihren Augen der Betrug noch größer, weil dann ist erwiesen, dass das der Messias sein muss. Weil man wusste, dass der Messias wird auferstehen. Es ist interessant, dass sie das wussten. Also man müsste auch schon fragen, die Jünger, wo seid denn ihr gewesen eigentlich? Wieso habt ihr nicht vor dem Grab gewartet, wie die Soldaten, bis Jesus da rauskommt? Er hat es euch ja gesagt. Ja, nun, das haben sie jetzt halt nicht gemacht. Wir können ein bisschen froh sein, ich sage dann noch warum. Zum Dritten mussten sie wissen, dass in den Schriften des Alten Testaments verschiedene Aussagen gemacht werden, die darauf hinweisen, dass der Messias auferweckt werden wird. So nahm der Apostel Petrus bei seiner Predigt am Pfingsten Bezug auf eine Aussage im Psalm 16. Dort wird im Blick auf den Messias gesagt: Mein Leben wirst du nicht dem Totenreich überlassen, mich, deinen treuen Diener, wirst du vor dem Grab verschonen. Die Jünger hätten viele gute und zuverlässige Gründe gehabt, zusätzlich im Alten Testament auch noch die Entrückungen und so weiter. Deshalb war Jesus enttäuscht über ihren Unglauben, weil sie es hätten erwarten können und müssen. Weil er es ihnen deutlich gesagt hat, weil sie erlebt haben, wie Tote erweckt werden und so weiter. Wir können heute auch vieles überprüfen und müssen nicht einfach glauben, was man uns sagt. Gott hat dafür gesorgt, dass uns heute das Alte und Neue Testament vorliegt, so können wir uns orientieren und müssen nicht einfach blind glauben. So schrieb Petrus: Ihr seid ja von Neuem geboren und dieses neue Leben hat seinen Ursprung nicht in einem vergänglichen Samen, sondern in einem unvergänglichen, in dem lebendigen Wort Gottes, das für immer Bestand hat. Dieses lebendige Wort ist es, auf dem die Verkündigung des Evangeliums beruht. Denn Petrus präzisiert: Dieses Wort, dieses lebendige Wort, ist nichts anderes als das Evangelium, das euch verkündigt wurde. Da sehen wir wieder die Bedeutung der Verkündigung. Aber auf dieses Wort ist Verlass. Das ist das Wort, das uns im Alten und Neuen Testament vorliegt. Leider kann ich diesen Punkt nicht mehr weiter ausführen, obwohl das natürlich eine sehr spannende Sache ist mit dieser Bedeutung dieses Wortes Gottes. Eigentlich können wir den Jüngern für ihren Unglauben dankbar sein. Das zeigt uns deutlich, dass sie nie, aber auch gar nie auf die Idee gekommen wären, den Leichnam Jesus zu stehlen. So wie die führenden Juden das Gerücht verbreiten ließen, dass sie ihn gestohlen hätten. Nie wären sie auf die Idee gekommen. Die waren so traurig und frustriert. Wohin hätten sie ihn auch bringen wollen? Und warum hätten sie es tun sollen? Also, ihr Unglaube zeigt uns, wie zuverlässig eigentlich diese Auferstehungserzählung ist. Sie haben es gar nicht erwartet. Sie mussten selber von ihrem Unglauben in Bezug auf die Auferstehung überzeugt werden. Die Jünger waren von der Auferstehung von Jesus nämlich erst dann überzeugt, als sie ihn mit eigenen Augen gesehen hatten. Und das war nachher auch ihre Aufgabe. Ein Apostel hat sich dadurch ausgezeichnet, dass er den Auferstandenen gesehen hat. Sie waren Zeuge des Auferstandenen. Das zeigt einfach, wie wichtig das ist, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Und so bezeugt Petrus in seiner Predigt am Pfingsten: Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Wir alle Apostel, sind Zeugen dafür. Wir haben es mit eigenen Augen gesehen. Und später schreibt Johannes sogar im Johannesbrief: Wir haben ihn mit eigenen Händen ergriffen, wir konnten ihn antasten. Wer heute an Jesus und seine Auferstehung glaubt, was ich von ganzem Herzen tue, das ist einerseits eine Überzeugung vom Wort her, und andererseits weiß ich auch nicht, ist es ein Geschenk? Ich glaube, es ist auch ein Werk des Heiligen Geistes, dass ich keinen einzigen Zweifel habe, ob Jesus auferstanden ist oder nicht. Es ist mir so klar, wie mir klar ist, dass Lilian meine Frau ist. Dass Jesus leiblich auferstanden ist. Ich vertraue und so denke ich, das ist so, wie wir das heute machen. Wir vertrauen eigentlich dem Zeugnis der Apostel. Sie sind Zeugen der Auferstehung und wir glauben ihrem Zeugnis, denen, die damals den Auferstandenen gesehen hatten. Jesus wollte, dass wir durch ihr Zeugnis zum Glauben kommen. Deshalb bat er in seinem Gebet kurz bevor er dann auch hingerichtet wurde, in dem hohepriesterlichen Gebet, betet er: Ich bete nicht nur für sie, also für meine Jünger, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. All die Menschen, die dem Zeugnis der Apostel folgen werden, ich bete auch für die. Da hat er für dich und für mich gebetet, Jesus. Und bei der Himmelfahrt kurz vor Pfingsten zog sich Jesus definitiv in die unsichtbare Welt zurück. Und deshalb hat er sich aufgehoben, wurde eine Wolke aufgenommen und ging dann in die unsichtbare Welt. Und somit war dann auch optisch für die Jünger klar, jetzt ist die Zeit vorbei, da Jesus kommen und gehen wird. Jetzt geht er ganz zurück. Glaubst du an den auferstandenen Jesus? Wenn du das tust, glaubst du an einen lebendigen Gott? Glaubst du dem, was uns in der Bibel überliefert ist? Ich hoffe es für dich, denn wenn du das glaubst, ist dir ein Platz im Himmel sicher. Paulus schreibt den Christen in Ephesus: Zusammen mit Jesus Christus hat Gott uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Also der Platz ist schon reserviert. Da muss nicht nachgestuhlt werden. Da hat es wirklich genügend Platz, er ist bereit. Wir sind zu neuem Leben erwacht durch den Glauben an Jesus. Wie Jesus seinen Jüngern gesagt hatte, ging er zum Vater, um die Wohnungen für uns vorzubereiten. Und so ist es ein großartiger Trost, wenn wir am Grab eines Christen stehen, denn wir wissen, dass wir uns in der himmlischen Welt wiedersehen werden. Bei den Christen gibt es keine endgültigen Abschiede. Es gibt immer ein Wiedersehen. Und es freut mich, wenn wir uns alle wiedersehen, ob ich noch hierher komme oder nicht. Aber einmal werden wir uns wiedersehen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Ich bete mit uns. Vater, wir danken dir für dein Wort, auf das wir uns verlassen können. Und wir danken dir, Jesus, dass du in diese Welt gekommen bist, dass du es zugelassen hast, dass man dich dermaßen demütigt und dass du bereit warst, für unsere Schuld am Kreuz zu sterben. Und es freut uns, dass du auferstanden bist, dass du den Tod besiegt hast, dass der Tod über uns keine Macht mehr hat, weil du ihn bezwungen hast. Das ist der Sieg, den du für uns errungen hast. Und wir danken dir, dass du dadurch für uns einen Platz geschaffen hast in der Herrlichkeit. Und wir freuen uns auf die Zeit, wo du wiederkommst und wo wir dann in alle Ewigkeit auf der neuen Erde, im neuen Himmel leben werden. Du bist der auferstandene und lebendige Gott und dich beten wir an. Amen.